Wer weiß noch, Kais ultimativen Beziehungstipp aus der letzten Woche? Okay, ihr seid nicht besser als der Morgengottesdienst, da wusste es auch nur der Kai. Ich muss mit dem Kai nochmal darüber sprechen, wie man... Ja. Ich hätte jetzt gesagt, man muss nochmal mit dem Kai darüber sprechen, wie er sein Wissen rüberbringt, aber auch das ist eine richtige Antwort. Okay, er sagte in Anlehnung an Klaus Berger, in der Liebe ist das Unerwartete das Notwendigste, nämlich in Gestalt von Fantasie und Überraschung. Jede Beziehung, die nicht durch Überraschung wächst und zunimmt, stirbt. Spannender Satz, der gilt natürlich für jede Lebenslage, für den Partner, für die Partnerin, für die Kinder, für die Kollegen auf der Arbeit und. Eigentlich müsste man sich jeden Tag aufs Neue fragen, wie kann ich eigentlich heute die Menschen überraschen, die mir am allermeisten am Herzen liegen? Positiv überraschen, wohlgemerkt, nicht in Angst und Schrecken versetzen. Etwas von sich zeigen, was die anderen Leute wirklich im guten Sinne von den Socken haut. Was für sie Momente schafft, wo sie denken, wow, wie toll, wie schön. Jetzt feiern wir hier Gottesdienst. Und es geht um die Beziehung mit Gott. Und implizit schwingt in allem Gottesdienstfeiern die Frage mit, wie kann eigentlich meine Beziehung zu Gott wachsen? Und Kais Tipp war auch da, durch Überraschung. Überraschung kann heißen, ich suche nach etwas, was ich von Gott noch nicht weiß. Etwas, was mir unbekannt ist, was mir fremd ist. Und Hand aufs Herz, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal etwas Neues von Gott erfahren? Etwas, das euch wirklich umgehauen hat. Etwas, das ihr vorher vielleicht noch nie gewusst habt oder was euch noch nie so in dieser Weise bewusst war. Die Erfahrung lehrt, dass je länger Menschen an Gott glauben, desto weniger erleben sie automatisch irgendetwas Neues von Gott. Man muss sich danach ausstrecken, man muss sich danach sehnen, man muss es wollen, das Neue zu suchen, indem man zum Beispiel fragt, Gott, wie kann ich heute eine unbekannte Seite von dir entdecken? Wie kann ich was Neues von dir kennenlernen? Das macht dann auch die Beziehung zu Gott spannend und interessant und lebendig. Und das gilt ganz besonders fürs Bibellesen, was wir uns ja für dieses Jahr vorgenommen haben. Ich behaupte mal, es gibt zwei Arten, die Bibel zu lesen. Die eine Art ist, ich lese in der Bibel das, was ich schon immer wusste. Zum Beispiel, König David war ein frommer Mann, er hat die Laute gespielt, er hat Psalmen gedichtet, er hat vor Begeisterung vor Gott getanzt und nebenbei hat er nochmal gerade soeben die versprengten Stämme Israels zu einem wunderbaren Königreich vereint. Und von den Büchern Samuel bis hin zu der Stelle im Neuen Testament, wo Jesus Stammbaum auf David zurückgeführt wird, finden wir Hinweise, dass dieses Bild stimmen könnte. Und Kai hat letzte Woche genau diesen David gepredigt. Ich glaube, es ist sehr einfach und es ist sehr bequem, die Bibel auf diese Art und Weise zu lesen. Es ist aber auch sehr gefährlich, denn wir kletten damit die Geschichten. Aus der atemberaubenden Geschichte von Jesu Geburt, zum Beispiel an Weihnachten, die so viel Sozialkritisches, so viel Existenzielles, wo sich so viel Not drin spiegelt, aber auch ganz viel von Gottes Frieden und von Gottes Güte, da wird plötzlich der holde Knabe mit lockigem Haar. Schade. Dann haben wir Märchenstunde, statt Antworten auf unsere brennenden Fragen zu finden. Die andere Art, die Bibel zu lesen, ist vorurteilsfrei wahrzunehmen, was da wirklich steht. Und ich glaube mal, das ist so eine der Grundvoraussetzungen für gelingende Kommunikation, dass man einfach offen ist für das, was der andere sagt. Auch in der Kommunikation mit Gott. Das Schwierige daran ist nur, man hat keine glatten Geschichten mehr. Man hat keine glatten und einfachen Geschichten mehr, wo der Gute am Ende siegt und der Böse am Ende bestraft wird. Nein, es wird anders, es wird vielschichtig, es wird manchmal verwirrend und irritierend. Man muss manchmal liebgewonnene Bilder loslassen und sich neuen Tatsachen stellen. Aber mal ehrlich, so ist das Leben, oder? Genauso ist unser Leben. Und wenn wir die Bibel so lesen, dann merken wir, wie realistisch die Bibel ist und wie sehr sie von unserem Leben und von unseren Lebensfragen spricht. die Pointe der Bibel dabei ist, es bleibt nicht bei diesen Geschichten, sondern es mischt sich tatsächlich immer wieder Gottes Stimme rein und Gottes Liebe und Güte scheint da hindurch. Kai hat also letzte Woche den Kindergottesdienst David gepredigt. Ich predige heute den Skandal David, den Sex and Crime David. Ein Menschen, den man mit Fug und Recht zum Abschaum der Menschheit zählen könnte. Das Verrückte daran ist, man findet diesen David auf den gleichen Seiten in der Bibel, wie den David, den Kai letzte Woche gepredigt hat. Ich habe dabei ganz viel aus einem wunderbaren Text entnommen, den Marco Schreiber, ein Gemeindeglied, ich weiß gar nicht, ist er heute da? Nee. Ah, Marco, wunderbar, sehr schön. Also, das ist der Mann, dem die Klugheit dieser Predigt zu verdanken ist, den er geschrieben hat und den er uns Pastoren zur Verfügung gestellt hat. Es geht los. Kai sagte letzte Woche, erste Überraschung, sei ein König-Aspirant, achte dich selbst. Ja, das kann man so sagen. David wollte die Macht. In 1. Samuel 22, Vers 2 steht, und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberst, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Man muss sich das so vorstellen. In Juda, zerklüftetes Bergland, da waren jede Menge von Banden, die dort umherzogen. Es waren Leute, die kein Auskommen hatten, die sich einfach zusammenklauten, was sie eben so für ihre Existenz brauchten. So ein bisschen Robin Hood-mäßig. David war der achte Sohn der Familie. Das heißt, man kann wirklich annehmen, dass er nicht mehr allzu viel geerbt hat. Als achter Sohn, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Und wahrscheinlich hatte er auch wenig Chance auf einen regulären Verdienst. Aber er war offensichtlich als Bandenführer erfolgreich. Ein charismatischer Führer, der seine Leute im Griff hat. Denn 400 Leute durch so ein zerklüftetes Bergland bei der Stange zu halten, das ist nicht wirklich einfach, wenn man sich dann noch vorstellt, dass diese Leute vielleicht auch nicht ganz so tollen Charakters waren. Spannend ist dann eine kleine Szene, in der David auf Nabal und Abigail trifft. Da steht, Friede sei mit dir und deinem Haus. Ich habe eben gehört, dass du Schafschuhe hältst. Nun haben wir deinen Hirten, die bei uns gewesen sind, nichts zuleide getan. So wollest du auch gegen meine Leute dich gütig zeigen. Sind wir doch zu einem Festtag gekommen. Ich muss gestehen, ich habe über diese Bibelstelle immer drüber gelesen. Aber als ich dann Markus Text hatte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, denn Markus schreibt, herrlich, eine Szene, wie man sie in jedem Mafia-Film wiederfindet. Wir tun dir nichts, also tust du uns auch nichts. Heute ist zwar Payday, also bezahl uns anständig und sei dir sicher, dass wir wiederkommen. Das steht da letztlich drin. Abigail, die Frau Nabals, versorgt hinter dem Rücken diese Bande, hinter dem Rücken ihres Mannes diese Bande. Kann sich vorstellen, dass das für die Ehe der beiden nicht so ganz toll war. Und dann passiert was, was ganz oft bei David passiert. Plötzlich stirbt Nabal. Und an einem Herzinfarkt, ganz plötzlich. Irgendwie sterben alle Leute, die in der Nähe Davids, die irgendwie was machen, was ihm nicht so ganz passt. Und David ganz selbstlos heiratet Abigail. Kai sagte also, David war ein König-Aspirant und hat sich selbst geachtet. Ich würde ergänzen, aber die Rechte anderer, die hat er nicht so geachtet. Nächster Punkt. Zweite Überraschung, Kai sagte, sei ein Goliath-Bezwinger, werde zornig über das, was Gott zornig werden lässt. In 1. Samuel 16 finden wir dazu die passende Erzählung. Eine traumhaft schöne Geschichte, wie der kleine Hirtenjunge David gegen den Kriegshelden aller Kriegshelden antritt. Ein tolles Bild dafür, dass man vor Großen nicht zurückschrecken sollte, dass man seinen Fähigkeiten vertrauen sollte. Aber ein Samuel-Buch später steht die gleiche Geschichte, nur ist es da ein gewisser Elahan, der den Riesen Goliath erschlägt. Man fragt sich, ist der Goliath jetzt zweimal erschlagen worden? Das kann ja wohl nicht sein, oder? Dann kann eine von diesen Geschichten nicht stimmen. Noch verwirrender wird es, wenn man im weiteren Verlauf der Geschichte liest, dass David ein Vasall der Philister wird. Haben die Philister wirklich gemeinsame Sache mit dem Mann gemacht, der ihren Vorzeigekrieger auf dem Gewissen hatte? Unwahrscheinlich. Umgekehrt könnte es aber sein, dass die Schreiber dieser Texte David zu einem großen Mann stilisieren wollten. David hat vielleicht selbst dafür gesorgt, dass die Legendenbildung in diese Richtung ging. Man weiß das von anderen Königs- und Heldengeschichten, dass ihnen gerne Heldentaten anderer unbekannter Menschen angedichtet wurden, einfach um ihre Macht zu festigen. Kai sagte also, David war der Goliath-Bezwinger und kämpfte gegen das Unrecht. Ich sage, David hat Goliath vermutlich gar nicht besiegt. Das war wohl eher der unbekannte Elahan, mit dessen Lorbeeren er sich schmückte oder sich schmücken ließ. David hat auch nicht gegen das Unrecht gekämpft, sondern hat mit den Leuten paktiert, die für seinen Aufstieg nützlich waren. Kais dritte Überraschung. Sei ein Todfeind lieber. Liebe deinen Todfeind. Der aufstrebende David hatte viele Feinde, natürlich auch Saul. Und es ging in diesen Konflikten zwischen David und Saul um Macht, um Einfluss und um räumliche Interessen. Und nach dem, was wir jetzt bisher gehört haben, scheint es nicht so wahrscheinlich, dass David einem psychopathischen König Saul ausgeliefert war und am Ende der gute David mit einer vermeintlichen Großherzigkeit gesiegt hat. Sehr viel glaubhafter ist, dass da zwei gleichberechtigte Gegner einander gegenüberstanden und ihren Konflikt vermutlich mit einiger Brutalität ausgeübt haben. Und wenn man jetzt über diese vielen Geschichten von David hinweg mal all die Todesfälle zusammenzählt, die sich auf Davids Weg an die Macht oder als König ereignet haben, dann ist das enorm. Das ist bei weitem nicht nur der gehörnte Ehemann von Bathseba. Saul stirbt, Nabal kommt um, Abner und Ischboschet, später sogar sein Sohn Absalom. Und in der biblischen Darstellung ist David immer todtraurig, wenn einer seiner Verbündeten ums Leben kommt. Aber sterben tun interessanterweise immer nur die Starken, die, die David in irgendeiner Weise im Weg stehen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn diese Geschichte nicht in der Bibel stehen würde, sondern in einer Zeitung, wüssten wir doch sofort, was hier gespielt wird. Sie steht in der Bibel, deswegen lesen wir darüber hinweg. David war übrigens sehr geschickt, ein geschickter Taktiker. Meistens lebte das Blut nicht an seinen Händen, sondern er hat andere die Drecksarbeit erledigen lassen. Daher konnte wahrscheinlich auch die Geschichtsschreibung ihm wohlgesonnen sein. Kai sagte also, David war ein Todfeind lieber. Meine Vermutung ist, dass David alle seine Feinde, möglichst bevor sie ihm in irgendeiner Weise gefährlich werden konnten, geschickt aus dem Weg geräumt hat. zu Tode geliebt hat. Kais vierte Überraschung, dass David ein Gotttrottel war und vor Freude um die Bundeslade getanzt hat, lasse ich jetzt mal so stehen, weil das kann ich mir schon vorstellen, dass ein Mann, der so viele Psalmen gedichtet hat, eine Liebe zu Gott hatte, trotz allen Machenschaften wirklich ein Mann war, der eine Liebe zu Gott hatte. Und jetzt kommen wir langsam zu des Pudels Kern. Als David Bathseba geschwängert hat und ihren Mann töten ließ, ließ sich Davids Schuld im biblischen Zeugnis nicht mehr verleugnen. Der Prophet Nathan kam und stellte ihn zur Rede und forderte seine Umkehr. Und die, die hier schon länger in der Gemeinde sind, können sich vielleicht noch an das Musical Seba erinnern, in dem die Geschichte von Davids Ehebruch zu einer großen Geschichte von Schuld, Umkehr und Versöhnung mit Gott ausgeschmückt wurde. David macht es dann auch, er wendet sich an Gott, er fleht ihn an. Es gibt einen Psalm, der Psalm 51, in dem das alles auch festgehalten ist. Und Gott vergibt ihm. Gott vergibt David. Es gibt eine kleine Verwicklung dabei, das Baby, was die beiden David und Bathseba miteinander haben, das stirbt. Das ist so ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, aber Gott vergibt David. Und jetzt, wenn man sich das mal vor Augen hält, all das, was wir bislang gehört haben über David, wie muss man sich wohl als Zeitgenosse Davids gefühlt haben, wenn man die Geschichten von seinem Aufstieg, von seiner Herrschaft mit all diesen schmutzigen Details kennt und dann noch hört, dass Gott vergibt? Man muss doch platzen, ob dieser Ungerechtigkeit, dass so ein Mann dann auch noch als Mann nach dem Herzen Gottes verkauft wird. Aber mal angenommen, dieser Teil der Story ist tatsächlich wahr. Gott hat David vergeben, er hat sich trotz all dem zu ihm gestellt. Dann liegt darin nicht nur ein ungeheurer Trost für uns, die wir vielleicht auch hier und da schuldig werden, die sehr viel größere Herausforderung ist, dass wir uns mit Gottes Versöhnungswillen versöhnen. Wir beten jedes Mal im Vaterunser, vergib mir meine Schuld, so vergebe auch ich meinen Schuldigern. So hat uns Jesus gelehrt zu beten. Und wenn Gott jemanden wie David vergibt, dann behaupte ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er auch uns vergibt. Ich weiß jetzt nicht so, in welcher Liga ihr spielt mit euren Missestaten. Ich hoffe nicht in der Liga von David. Aber wenn er uns vergibt, dann ist es unsere Aufgabe, dass auch wir lernen, uns zu versöhnen, dass auch wir lernen, zu vergeben. Die Gnade Gottes wird oft mit der Sonne verglichen, die denen, der sich ihr aussetzt, wunderbare Gefühle bereitet. Sie macht das Leben, sie macht die Welt hell, sie lässt die Welt in bunten Farben erstrahlen, sie sorgt für angenehme Wärme. Aber die Sonne ist nicht nur dazu da, um einige Bäuche, die sich ihr entgegenstrecken, zu wärmen, sondern sie möchte Leben schaffen. Die Sonne ist dazu da, dass es Leben auf dieser Welt gibt. Und das wiederum geschieht vor allen Dingen dadurch, dass die Menschen, die von der Sonne erwärmt werden, sich dem zur Verfügung stellen. Und genauso ist es mit Gottes Gnade. Sie gilt einzelnen Menschen. Sie richtet sich immer an einzelne Individuen. Aber ihr Ziel ist es, die Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen. Eben durch uns Menschen, die wir Gnade erfahren haben oder sehen, dass Gott gnädig ist. Ich komme zum Schluss. Als ich meinem Mann gestern die Predigt zu lesen gab, sagte er, ach Mann, jetzt hast du mein schönes David-Bild kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Es tut mir leid. Wobei, wenn ich ehrlich bin, tut es mir nicht leid. Sondern ich hoffe, dass ich euch ein Stück ermutigt habe, die Bibel genau zu lesen. Ich wollte mit meiner Predigt auch nicht Kais Predigt kaputt machen, sondern das war bewusst so gesetzt, dass einer den guten und der andere den bösen David zeichnet. Es geht mir darum, dass ihr die Bibel so lest, dass ihr euch immer wieder dort von etwas Neuem überraschen lasst. Dass ihr die Bibel nicht einfach als ein altes Buch lest, was ihr sowieso schon tausendmal gelesen habt und kennt, sondern dass ihr euch diesen Ungereimtheiten der Bibel wirklich aussetzt. Der Punkt ist, es gibt in unserem Leben keinen Kindergottesdienst, David. Das gibt es einfach nicht. Es gibt keine Märchenkönige. Selbst die Könige, die wir in Europa haben, sind alles andere als märchenhaft. Es gibt aber viele Menschen, die so sind wie David. Und selbst wenn es nur die Hälfte, also selbst wenn Kai und ich zur Hälfte jeweils recht haben, gibt es viele Menschen, die ein gutes und ein schlechtes Gesicht haben. Und wir werden jeden Tag dem ausgesetzt. Das heißt, die Bibel ist kein Märchenbuch. Sie redet von unserem Leben. Das heißt aber auch, wir müssen uns ihr und deren schwierigen Stellen wirklich aussetzen. Wir dürfen sie nicht überlesen, sondern wir dürfen die Geschichten nicht kletten, sondern wir müssen uns ihnen aussetzen. Und ich wünsche euch deshalb Mut, die Bibel so zu lesen, aufmerksam und offen und Mut, euch zu versöhnen. Amen.